Es ist schön, wirklich immer wieder schön, bei euch zu sein. Also was heißt bei euch zu sein? Ich gehöre ja, ich bin ja quasi Hausherr, aber es ist immer schön, hier Gäste zu empfangen und mit euch Gemeinschaft zu haben. Das wollte ich sagen. Genau, wir sind gerade in einer sehr, sehr spannenden Predigtreihe. So wie Jesus, so auch ich. 7 Wochen in der Nachfolge Jesus. Und wir haben schon ganz viele spannende Themen abgedeckt über Demut, über Dienen, über Leiden, über Geben. Waren das alle? Habe ich eins vergessen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das waren alle viele, viele spannende Themen. Und heute geht es in dieser Themenreihe weiter. So wie Jesus, so auch ich. Da geht es genau darum. So wie Jesus Dinge gemacht hat, so möchte auch ich sie machen. Und es ist super spannend. Eine Zeit lang war es ja Mode, dass man diese Bändchen getragen hat. Viele von euch kennen die noch, diese WWJD-Bändchen. Was würde Jesus tun? Also was würde jetzt Jesus tun, wenn er hier wäre? Was würde Jesus tun, wenn er an meiner Stelle wäre? Aber das Spannende ist ja, er ist ja da. Was würde Jesus tun, wenn er jetzt hier wäre? Er ist da. Denn da, wo du bist, ist Jesus. Das haben wir auch gehört in der Predigtreihe Influencer für Jesus. Da, wo wir sind, da ist Tempel Gottes. Da, wo wir unseren Fuß hinsetzen, da ist Jesus. Also er ist da, wo wir sind. Und wir möchten in den Nachfolge bedeutet, so wie wir es auch in dieser Grafik sehen, in den Spuren Jesus laufen. Wunderschönes Bild am Strand. Man sieht die Fußabdrücke von dem, der vor einem geht. Und wir möchten in diesen Fußabdrücken laufen. Nachfolge. Ich glaube, dass es nicht nur heißt, Jesus geht voraus und wir dackeln da irgendwie hinterher, sondern ich glaube, Jesus, er nimmt uns an der Hand und er zeigt uns Dinge. Er hat seinen Jüngern immer wieder aktiv gezeigt, wie er Dinge macht. Und viele haben sich gedacht, was macht Jesus jetzt schon wieder? Ich würde mich am liebsten verstecken, weil das irgendwie polarisiert, was er gerade tut. Aber er hat sie aktiv einbezogen an seinem Dienst und an seinem Leben. Sie haben hautnah miterlebt, was tut Jesus? Sie konnten hautnah von ihm lernen. Und genau das ist das, was wir brauchen. Ihm ähnlicher werden. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, wäre es nicht stark, jemand würde über uns sagen, wer den Franz gesehen hat, der hat Jesus gesehen. Wer Ursula gesehen hat, der hat Jesus gesehen. Wir könnten eure ganzen Namen einsetzen. Wer die und die Person gesehen hat, der hat Jesus gesehen. Mensch, wäre das nicht eine starke Aussage, die Menschen über uns machen würden? Es ist so stark. Ich bilde mir nicht ein, Jesus zu sein. Gott bewahre, da gibt es einen anderen. Da bin ich weit von weg. Aber es ist das Herz Gottes, dass wir ihm ähnlicher werden. Dass wir danach streben, so zu werden, wie Jesus ist. Dass wir lernen davon, wie er Menschen behandelt hat. Wie er mit Güte und nicht mit Verachtung und Verurteilung, mit Vorurteilen Menschen begegnet ist. Sondern wie er so ganz anders war in vielen, vielen Situationen, wo die Jünger dachten, was passiert jetzt? Was passiert jetzt wieder? Und Jesus, er hat es gemacht, er hat es durchgezogen. Und heute Morgen ist das Thema auch sehr spannend. Das Thema ist Vergeben. Vergeben. So wie Jesus vergibt, so sollen auch wir vergeben. So wie Jesus vergibt, so wollen auch wir vergeben. Also so sollen auch wir vergeben, sagt die Bibel sogar. Davon hören wir später mehr. Und ich werde auch diese Predigt in diese beiden Teile untergliedern. Teil 1, so wie Jesus. Weil wir müssen erstmal verstehen, ja, wie denn Jesus? Wie macht das denn? So, wie ist denn Jesus? Und dann können wir davon ableiten, so auch ich. Das wird dann der zweite Teil der Predigt sein. Die Bibel, sie ist voll davon, von vorne bis hinten, uns davon zu berichten, dass es einen gütigen Gott gibt. Ein Gott voller Barmherzigkeit, ein Gott voller Gnade, ein Gott voller Vergebung. Jesus, er ist ans Kreuz gegangen, damit wir Vergebung haben. Sein ganzes Leben, alles, was er getan hat, sein ganzer Auftrag, alles war auf dieses Ziel hin ausgerichtet, dass wir Vergebung haben. So wichtig war ihm das. Sein Wesen ist durch und durch Gnade, Barmherzigkeit und Vergebung. Aber heutzutage ist das manchmal schwierig, weil es auch Menschen gibt, die denken, ja, aber wozu brauche ich denn das überhaupt? Brauche ich denn überhaupt die Vergebung von Jesus? Brauche ich die denn überhaupt? Wenn du diese Frage heute Morgen mit Ja beantworten kannst, das ist gut, dann bist du auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, wir können es mit Ja beantworten. Aber ich habe auch Verständnis, dass es Menschen gibt, und auch euch möchten wir abholen, die sagen, oh, nö, ich glaube es eigentlich nicht. Warum? Wieso soll ich das denn brauchen? Ich bin doch gar nicht so schlecht. Und ich glaube, in diese Falle, da können wir alle hineinrutschen. Da sehen wir nachher noch Beispiele, weil man findet doch immer irgendeinen, der irgendwie schlechter ist, oder? Und im Vergleich dazu bin ich doch eigentlich irgendwie gut. Und manchmal hat man so ein Bild im Kopf von Gott, als wäre das so ein alter Mann mit so einem langen Bart, so ein spießiger Moralrichter, der so auf seinem Stuhl sitzt und der die ganze Zeit nichts anderes tut, als zu beobachten, ob wir alles richtig machen, und der uns mit so einem Rohrstock auf die Finger haut, wenn wir Fehler machen. Vielleicht kennen einige von euch diesen uralten Film Blues Brothers, wo die beiden da bei dieser Nonne sitzen und die so richtig die mit dem Stock verdrischt und den dauernd auf die Finger haut. Aber manche haben dieses Bild von Gott in ihrem Kopf, der mir auf die Finger haut mit einem Rohrstock in der Hand. Furchtbares Gottesbild, wenn man das hat. Furchtbares Gottesbild, wenn man das hat. Die kleinen Sünden bestraft der Herr sofort, sagt der Volksmund. Puh, hey, wenn das stimmen würde, ich glaube, viele von uns würden die ganze Zeit nur noch schreien. Ich glaube, unser Leben sähe anders aus. Es wäre nicht so gesegnet. Ich glaube, wenn das wirklich stimmen würde, so ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Definitiv nicht. Von ganzem Herzen nicht. So ist Gott nicht. Wir können das manchmal so empfinden. Es kann Lebensumstände geben, wo wir das denken. Aber das ist eine Lüge und das ist eine Täuschung. Es gibt auch noch einen anderen. Es gibt den Feind Gottes, der uns das glauben lassen möchte. Gott ist schlecht, er meint es nicht gut mit dir. Sag ich gleich noch was dazu. Es gibt viele, viele Bibelstellen, also wirklich einige, eine ganze Schwung voll Bibelstellen, die alle ziemlich gleich sind. Wie die folgendes sagen, barmherzig und gnädig ist der Herr. Er ist langsam zum Zorn und groß, oder andere Übersetzungen sagen reich an Gnade und Treue. Das steht zum Beispiel in Psalm 103, Vers 8 oder in 2. Mose 34, 6 oder. Also ihr könnt da mal eine Konkordanz benutzen. Es gibt viele, viele Stellen, wo das immer wieder wiederholt wird. Er ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, groß und reich an Gnade und Treue. Er liebt uns. Ihm ist nicht egal, wie es uns geht. Er möchte von ganzem Herzen, dass unser Leben gelingt. Er meint es gut mit uns. Und weil das sein Herzensanliegen ist, hat er einen Plan und ein Ziel für unser Leben. Er hat einen Plan und ein Ziel für dein Leben. Und Sünde, bei Sünde geht es nicht darum, wie schlecht ich bin und wo ich überall schlecht bin und wo Gott noch seinen moralischen Zeigefinger noch drauflegen könnte, sondern bei Sünde geht es darum, dass Gott ein Ziel und einen Plan für dein Leben hat und dass, wenn du sündigst, dass das eine Zielverfehlung ist. Also das Griechische, im Griechischen steht für Sünde steht da das Wort Hamartia, oder wie man es ausspricht, und das heißt Zielverfehlung, dieses Wort Sünde. Heutzutage sagen manche Leute, ja, Sünde, das ist, wenn ich ein Stück Kuchen zu viel esse. Aber das ist gar nicht so schlecht, weil wenn mein Ziel ist, abzunehmen und abzuspecken, und ich dann ein Stück Kuchen esse, dann ist das tatsächlich Sünde, weil es mir nicht hilft, mein Ziel zu erreichen. Es hilft mir nicht, mein mir gestecktes Abnehmziel zu erreichen. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Es geht nicht darum, um den moralischen Zeigefinger, da hast du Sünde, da hast du Sünde. Nein, Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Und Sünde sind einfach die Dinge, die nicht dazu beitragen, dass dein Leben gelingt. Wir meiden also nicht die Sünde, um einen strengen Gott zu befrieden, sondern Gott möchte, dass wir die Sünde meiden, damit unser Leben gelingt. Der Satz ist mir gekommen im Vorfeld der Predigtvorbereitung, und Anna hat dann einen grammatikalisch richtigen Satz draus gemacht. Aber ich hoffe, ihr spürt da mein Herz in diesem Satz, um was es mir heute Morgen geht. Ne? Also es geht nicht darum, einen strengen Gott zu befrieden, wenn wir nicht sündigen, sondern es geht darum, dass wir das sein lassen, damit unser Leben gelingt. Wenn wir nicht sündigen, ja, natürlich tun wir es vor Gott, aber wir tun es doch für uns. Wir tun es doch nicht für ihn, wir tun es doch für uns. Ich habe lange Zeit, es ist schon lange Zeit her, Aber Liara hat als sie ein kleines Mädchen war, hat sie ganz schlimm Neurodermitis gehabt. Vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt. Aber das Problem war, dass es Dinge gab, die durfte sie nicht essen, weil sonst hat sie Ausschlag bekommen am ganzen Körper. Das war Obst, was sehr histaminreich war, zum Beispiel Bananen. Jetzt ein Apfel, histaminarmes Obst durfte sie essen ohne Probleme. Und manchmal gehen wir mit Gott so um, dass wir sagen, seine Regeln, seine Gebote, das zeigt, dass es ein spießiger Gott ist. Der gönnt dir irgendwas nicht. Er verdirbt dir den Spaß. Das wäre so, als hätten Leute gesagt, Mensch, guck dir mal diesen Vater an, der gönnt seiner Tochter nicht mal, dass er eine Banane isst. Was für ein spießiger Gott, gönnt ihr nicht mal die Banane? Aber das ist doch überhaupt nicht der Fall, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil ist der Fall. Sünde hat immer Konsequenzen, negative Konsequenzen für mich, für mein Herz, für mein Leben. Und ich weiß, wenn sie diese Banane gegessen hätte, hätte sie Ausschlag am ganzen Körper. Und das möchte ich nicht. Das möchte ich verhindern, um ihretwillen. Genauso ist es mit Gott und mit Sünde. Er sagt uns, hey, ich habe einen Apfel für dich oder ein anderes Obst. Aber eine Banane ist nicht gut für dich. Und wir müssen dahin kommen, dass wir wieder neu Gott vertrauen, dass die Dinge, die er uns sagt, die nicht gut für uns sind, dass die Sinn haben. Dass ich das nicht lassen muss, damit er zufrieden ist, weil er spießig ist, sondern dass ich das lasse, weil es mein Leben zerstört, weil es mein Herz kaputt macht und weil er möchte, dass mein Leben gelingt. Vergebung, also Gottes Ziel ist, dass unser Leben gelingt, und Vergebung bedeutet, Gott möchte uns wieder auf den richtigen Kurs bringen. Da, wo wir vom Weg abgekommen sind, da, wo wir das Ziel vor Augen verloren haben, da möchte er uns zurückbringen. Und ich glaube, dass ganz viel Leid auf dieser Welt, was geschieht, darin begründet liegt, dass wir nicht dem guten Plan Gottes folgen, den er für uns hat, sondern dass wir unsere eigenen selbstsüchtigen Ziele verfolgen. Ich habe schon lange auf dem Herzen, darüber zu predigen, über warum lässt Gott Leid zu. Das wird immer gerade wieder verschoben durch Predigtreihen. Es kommt noch. Da will ich heute Morgen das Fass gar nicht aufmachen. Nur so viel. Ich glaube, dass vieles darin begründet liegt. Und ich glaube, wenn jeder Mensch auf der Erde sagen würde, in meinem ganzen Leben stelle ich mich Gott zur Verfügung und ich will Gottes Plan erkennen und so mein Leben leben, ich glaube, dass unsere Welt anders aussehen würde. Ich glaube nicht, dass dann alles perfekt wäre und nur Friede, Freude, Eierkuchen und so. Das glaube ich nicht, weil die Jünger haben sich auch öfters mal gestritten, wer ist der Größte und so. Also wir haben trotzdem noch so eine Natur in uns, ja. Aber die Welt würde anders aussehen. Wir brauchen es, dass wir seinem Plan folgen. In deinem Licht will ich leben, haben wir gerade gesungen, und deinen Willen tun. Das ist immer so schön, wie das zusammenpasst, ohne dass man es geplant hat, gell. Das ist doch genau das. Ich will in deinem Licht leben. Ich will deinen Willen tun. Was ist das für ein Gott, der deinen Willen, tu meinen Willen. Hey, wir tun das für uns. Ja, wir machen ihm Ehre damit. Das ist nicht das Schlechteste. Es ist gut, wenn wir das tun. Aber es ist doch für uns gut, wenn wir das tun. Manchmal, wenn es darum geht, wie Gott ist oder so, was heutzutage manche Menschen denken, da habe ich immer das Gefühl, sag mal, irgendwie ist da im Kopf was verdreht. Versteht ihr das? Gottes Herz ist anders. Gottes Herz ist anders. Und wir alle, wir brauchen diese Vergebung, wir brauchen Justierung, wir brauchen jeden Tag Justierung und Ausrichtung, dass wir merken, hey, wo bin ich jetzt gerade irgendwie falsch abgebogen? Wo bin ich vom Kurs abgekommen? Hey, das ist nicht schlimm, wenn du Navi hast, ja, und dann musst du halt an einem Kreisverkehr wenden oder was auch immer. Das ist doch kein Drama, das ist doch nicht schlimm. Aber wir brauchen diese Bereitschaft zu sagen, ja, ich brauche Neujustierung, ja, ich brauche Weisheit von Gott, dass ich sehe, da geht's lang und das ist besser, als da lang zu gehen. Wir brauchen das. Vielleicht kennen einige von euch die Missionarin Christine Lauterbach, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, die ist in Afrika, unter den Maasai ist die in Mission, und als ich noch im Jesuspunkt Pastor war, da haben wir die immer wieder eingeladen, jedes Jahr einmal, weil wir die unterstützt haben als Missionarin. Und es ist schon krass, was die alles Mögliche erlebt hat an verschiedenen Dingen. Und ich habe versucht, das im Vorfeld der Predigt nochmal nachzuhören. Ich habe es nicht mehr gefunden. Ich kann es nur aus meinem Gedächtnis wiedergeben, was sie damals gesagt hat. Ich hoffe, das passt dann so. Aber es gibt eine Sache, die sie erzählt hat, die mir nicht aus dem, seit viele Jahre her, aber die mir nicht aus dem Kopf will. Und zwar hat sie erzählt, dass sie in einem dieser Stämme war. Und in diesem Stamm, da war das Brauch oder es war gang und gäbe, dass quasi diese Krieger natürlich auch andere Dörfer überfallen haben, um sich zu bereichern, um ihr eigenes Gebiet eben zu erweitern. Und das war richtig schlimm, was da auch begangen worden ist. Also natürlich Mord, Vergewaltigung, die ganze Palette, da war alles dabei. Und die wussten das natürlich, was wir da tun, das ist hammerhart. Aber sie hatten einen Brauch und ein Ritual gehabt, nämlich es wurde eine Person bestimmt durch ein Losverfahren oder irgendwie, wie sie das gemacht haben. Und diese Person wurde zum Sündenbock gemacht. Und dann wurde in dem Ritual, es war zutiefst okkult, was da passiert ist, wurde dann alle Sünden, die begangen werden, alle Schuld wurde auf diese Person gesprochen. Und die haben gewusst, okay, ich kann heute vergewaltigen und ich kann töten und so, weil der trägt alles. Der trägt alles. Alles wurde auf diese Person gesprochen. Und es war ganz, ganz schlimm. Die Person, die das getroffen hat, die hatte zutiefst Depressionen. Viele haben sich umgebracht, weil sie damit nicht leben konnten, mit dieser Schuld, die sie auf sich hatten. Die sie damit auf sich hatten. Und dann eine Missionarin kommt und sie erzählt von Jesus Christus, vom Opferlamm, der die ganze Schuld für dich trägt, der am Kreuz hängt, der da gestorben ist für deine Schuld. Was glaubt ihr, wie in so einer Kultur, was für eine Botschaft der Befreiung das ist, zu wissen, es gibt einen, der hat es wirklich gemacht, der hat wirklich alle Schuld auf sich gezogen, der ist das wahre, das echte Opferlamm. Da liegt alles drauf und weil es auf ihm liegt, bin ich frei. Wie stark diese Botschaft von Jesus, von Vergebung, der sich selbst zum Sündenbock macht, der unsere Schuld trägt und der alles auf sich nimmt. Da könnte man ja sagen, na gut, wenn Jesus alles trägt, dann bin ich ja frei von Schuld, dann kann ich ja leben, mein Leben, wie ich will. Jakobus sagt, sollen wir dann weiter sündigen? Nein, denn sei ferne. Jesus hat zum Teufel gesagt in der Wüste, um es kurz zu machen, er hat Nein gesagt. Der Teufel hat ihn versucht, du könntest doch dieses Nein. Er hat Nein gesagt zum Teufel. Und auch das wollen wir machen. Wir wollen Nein sagen zu den Dingen, wo wir versucht sind. Das soll nicht unser Herz sein. Das wäre so, als würde ich sagen, ich weiß, dass meine Frau mir jeden Ehebruch vergibt. Also kann ich das ja fröhlich machen. Weil sie vergibt es mir ja, das weiß ich ja. Aber hey, ich verrate ein Geheimnis, es wird sie trotzdem verletzen. Mit Sicherheit. Wir sind frei von Schuld. Wir haben Vergebung, ja. Aber wir möchten ein Leben leben. Aber das soll kein Freifahrtschein sein, sondern wir wollen ein Leben leben, was Gott ehrt und was uns gut tut. Eine andere Bibelstelle sagt uns, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Besten. In Gott bist du frei, wenn du mit Jesus gehst. Dir ist alles erlaubt, aber nicht alles dient dir zum Besten. Er ist kein spießiger Moralrichter, der uns was verbietet wegen ihm, sondern wegen uns. Er möchte, dass unser Leben gelingt. Und ja, ich weiß, die meisten von uns haben wahrscheinlich niemand getötet und auch niemand vergewaltigt. Wenn irgendjemand da ist, dem das betrifft, dann möchte ich auch dir sagen, hey, Gott vergibt dir. Gott hat einen Saulus komplett verändert, einen Saulus, der ein Mörder war, der Christen verfolgt hat. Gott hat ihm vergeben und hat sein Herz komplett verändert. Und er wurde zu einem Apostel Gottes und war komplett in eine andere Richtung unterwegs. Und das dürfen wir alle erfahren und alle erleben. Er vergibt mir, egal wie schlimm meine Schuld und Sünde ist. Ja, er vergibt mir. Ich und Jesus, wir fangen neu an. Es wird ausradiert. Und ich habe eine neue Chance und ich habe einen neuen Anfang. Das dürfen wir alle erleben. Aber manchmal denken wir, na gut, ich habe jetzt niemanden getötet und niemand vergewaltigt und so, was soll das für ein Beispiel sein, da aus Afrika und so. Und dann tappen wir in diese Falle, manchmal sehr schnell zu denken, ich bin doch gerecht. Weil es gibt andere, die schlimmer sind als ich. Es gibt andere, die sind schlimmer als ich. Und ich möchte jetzt einen Videoclip mit euch anschauen, wo Jesus das Gleichnis erzählt vom Pharisäer und vom Zöllner, was sehr, sehr gut natürlich zu dieser Thematik passt. Das gucken wir uns mal gemeinsam an.
Stinkendes Ungeziefer. Du solltest dich fern von ihnen halten.
Zwei Männer gingen hinauf zum Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer betete: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Kein Dieb, kein Ehebrecher und auch kein Zöllner. Aber der Zöllner wollte nicht einmal die Augen zum Himmel heben. Er sprach: Gott, verzeih mir, sei mir gnädig. Ich bin ein Sünder. Gott segnete den Zöllner und nicht den Pharisäer. Jeder, der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und jeder, der sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Matthäus, komm.
Und wie bei so vielem geht es auch hier um unsere Herzenshaltung. Es geht nicht darum, dass wir ein aufgesetztes, frommes Leben führen, sondern es geht darum, dass wir erkennen: Ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich habe Fehler. Ja, ich bin unvollkommen. Und ich brauche Gottes Vergebung. Ich brauche seine Gnade. Dass wir erkennen: Gott nimmt mich an, so wie ich bin. Und er gibt mir immer wieder eine neue Chance. Und er gibt mir auch wieder einen neuen Wert. Zöllner und so weiter, das will das fast nicht aufmachen, aber nicht total groß aufmachen, aber die waren ausgestoßen aus der Gesellschaft, die waren Abschaum. Wir haben es am Anfang in diesem Clip gesehen, die waren nichts mehr wert. Aber Gott, er begegnet dir und er gibt dir einen neuen Wert. Er gibt dir einen neuen Wert. Ich finde es so berührend und so stark, diesen Clip, wie wir sehen, wie Jesus mit diesem Matthäus umgeht. Also die in dieser Verfilmung haben das so dargestellt, ne, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt, während er Matthäus und seine Nachfolge beruft. Wahrscheinlich war es nicht so, wahrscheinlich ist das Film dramaturgisch so dargestellt. Aber was wahr ist, sind die Worte Jesu, die lesen wir in der Bibel. Und was wahr ist, dass er Matthäus mitgenommen hat und dass er ein Zöllner war. Also von dem her darf man das so zeigen. Ich finde das sehr, sehr berührend, diesen Clip, das so zu sehen und das so anzuschauen, weil es das Herz von Jesus zeigt, wie er mit uns umgeht. Und es geht, oder erst, wenn wir verstanden haben: Ja, ich bin unvollkommen, ja, ich habe Fehler, ja, und ich brauche seine Vergebung, ich brauche Jesus, dann werden wir vor Gott als gerechtfertigt befunden. Es geht ihm um unser Herz und es geht ihm immer um Beziehungen. Matthäus, komm, folge mir nach. Deswegen brauchen wir Vergebung, dass Beziehung wiederhergestellt wird, dass Freundschaft repariert wird. Als Petrus Jesus dreimal verleugnet, da stellt ihm Jesus nur eine Frage: Hast du mich lieb? Und Petrus sagt: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, weil ich weiß, ich habe echt Mist gebaut. Ich habe echt Fehler gemacht. Ich traue mich gar nicht mehr. Ich würde mich am liebsten die ganze Zeit verstecken, weil ich mich schäme für das, was ich gemacht habe. Ich habe so viel Mist gemacht. Aber du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt ihm: Dann weide meine Lämmer. Es geht nicht darum, um die Schuld und um die Sünde. Es geht darum: Hast du ihn lieb? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann wird er dir vergeben. Und dann wird Freundschaft repariert, Beziehung wird wiederhergestellt, Petrus wird wieder eingesetzt. Du bist mein Fels, sagt er ihm. Weide meine Lämmer, das heißt ja nicht nur, ich vergebe dir, sondern das heißt, ich gebe dir wieder einen Auftrag. Es geht wieder los, es geht weiter. Das, was kaputt gegangen ist, es geht weiter. Jesaja heißt es: Denk nicht mehr an das Alte. Jesaja. etwas Neues keimt auf, siehst du es denn nicht? Und das spricht er auch uns zu heute Morgen. Er gibt uns was Neues. Also das Neues bricht an unserem Leben. Aber dazu müssen wir bereit sein, Schuld einzugestehen, anstatt zu denken, ich bin hier der Gerechte. Ich habe das Buch gelesen von John Ortberg, ein ganz altes Buch, das Leben, nach dem du dich sehnst. Und er hat einen Satz geschrieben, den finde ich hammermäßig. Er hat geschrieben, er spricht auch über die Jünger und über die Pharisäer und so, und dann schreibt er Folgendes: Das war die große Ironie. Die Gerechten hatten sich mit ihrer Gerechtigkeit mehr geschadet als die Sünder mit ihrer Sünde. Das muss man mal wirken lassen. Ich sage es mal nochmal. Das war die große Ironie. Die Gerechten hatten sich mit ihrer Gerechtigkeit mehr geschadet als die Sünder mit ihren Sünden. Das finde ich ein Hammersatz. Gerechtigkeit kann uns mehr von Gott trennen als Sünde. Und das sehen wir in diesem Videoclip sehr, sehr gut. Wie Jesus sagt, Gott segnete den Zöllner und nicht den Pharisäer. Und das finde ich sehr, sehr stark. Diese ganze Thematik, ich habe jetzt noch einen zweiten Clip mitgebracht, die diese Thematik auch nochmal, ja, ich würde sagen, auf die Spitze treibt und das nochmal sehr, sehr gut verdeutlicht. Da sehen wir die versuchte Steinigung von der Ehebrecherin. Gucken wir uns das auch mal noch an. Die Bibel sagt uns, zuerst ließen die Alten ihre Steine fallen und dann die Jungen. Wo sind die Steine, die wir heute Morgen fallen lassen müssen? Wo sind die Steine, die wir loslassen müssen? Wir sehen das auch dargestellt, dieser Pharisäer, der eine, der lässt seinen Stein nicht fallen, sondern er nimmt ihn mit. Das ist deine Entscheidung heute Morgen, die Steine, die du im Herzen trägst, mitzunehmen und sie zu behalten oder sie loszulassen. Wo sind die Steine, die wir heute Morgen fallen lassen müssen? Und das andere, was mich an diesem Clip so sehr berührt, immer wieder, oder auch an dieser biblischen Begebenheit, ist, wer frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus, er hätte werfen dürfen. Jesus war der Einzige von allen, denen dir standen, der frei von Schuld war. Jesus war frei von Schuld. Jesus, er hätte werfen können. Er hätte werfen dürfen. Aber er lässt seinen Stein genauso fallen, weil es nicht seinem Herzen entspricht, seinen Stein zu werfen, sondern er lässt ihn fallen. Jesaja 43, Vers 25 heißt es, und trotzdem, da wird aufgezählt, was das Volk Israel alles falsch gemacht hat und so weiter, die waren auch oft volle Kanne falsch unterwegs, und das wird zusammengefasst in Jesaja 43, 25, und trotzdem, ich werde dir alles vergeben, ich werde alles Böse für immer vergessen, weil ich es so will, weil ich es so will. Das ist sein Wesen. Das ist sein Wesen und das gilt nicht nur fürs Volk Israel, das gilt für jeden von uns heute Morgen. Und trotzdem, ich werde dir alles vergeben. Ich werde alles Böse für immer vergessen, für immer vergessen. Ich meine, du könntest jedes Wort da anmarken, weil ich es so will. Das ist sein Wesen. Kein Moralrichter, der uns auf die Finger haut. Das ist sein Wesen. Und er möchte dir heute Morgen vergeben, da wo du Vergebung brauchst. Er möchte dir heute Morgen vergeben. Hast du mich lieb? Das ist die Frage. Trotz all dem Mist und dem Schund und all dem, was du falsch gemacht hast, all dem, was ich falsch gemacht habe, hast du ihn lieb? Dann wird er dir vergeben. Und er wird mir vergeben. Und es ist so schön, dass ich diese Vergebung jeden Tag neu haben darf. Dass es nicht reichen muss für was weiß ich wie viele Tage, sondern ich darf sie jeden Tag neu bekommen von ihm. Wir haben in diesem Lied das so schön auch gesungen, mach die Fäuste auf. Mensch, das passt auch so gut. Da geht es doch genau darum, bin ich dieser Pharisäer, der den Stein behält, oder mache ich meine Hand auf? Mach die Fäuste, denn bei dir mache ich die Fäuste auf. Und dieser Clip, er zeigt nicht nur das Herz von Jesus, wie er uns begegnet, sondern dieser Clip, er zeigt auch eindrücklich, dass auch wir vergeben sollen. damit sind wir schon mitten eigentlich schon angekommen, im zweiten Punkt dieser Predigt. So wie Jesus, wir sehen sein Herz, wir sehen, wie er es tut, so auch wir, so auch du, so auch ich. Wir haben heute Morgen das Vaterunser noch zusammen gebetet. Es war ein schöner Anstoß auch, lieber Norbert, auch heute Morgen im Gebet vom Gottesdienst. Und da lesen wir das schon. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein Zweiklang, das ist eine Symbiose, das ist quasi ein Fakt, das ist so. Das eine geht nicht ohne das andere. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Das ist ein Fakt, das eine geht nicht ohne das andere. Und wenn wir weiterlesen, nach dem Vaterunser haben wir noch eine, da wird es sogar noch mehr zugespitzt, da lesen wir, wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer himmlischer Vater eure Sünden euch auch nicht vergeben. Aber das finde ich ziemlich heftig. Da liest man so schnell drüber, oder? Also ich finde es ziemlich heftig. Er sagt, da ist eine Bedingung geknüpft, sagt, wenn du nicht vergibst, dann vergibt er dir auch nicht. Boah. Und dann sind wir echt am Arsch. Sorry, aber ich kann es nicht anders sagen. Ich kann es nicht netter sagen. Aber wenn Gott mir nicht vergibt, dann habe ich ein Problem. Deswegen will auch ich vergeben. Auf jeden Fall. Und auch da geht es in erster Linie nicht darum, dass wir Gottes Gesetz erfüllen. Ja, darum geht es auch, schon auch. Aber auch da geht es doch wieder um uns, um unser Seelenheil. Er will, dass wir vergeben, nicht nur wegen ihm, nicht nur wegen dem, der uns verletzt hat, sondern er will, dass wir auch wegen uns vergeben, damit wir innerlich heil werden. Weil wenn wir nicht vergeben, wenn wir unseren Stein mitnehmen, wenn wir mit uns rumtragen, das sah nicht sehr fröhlich aus, also das macht uns krank, das macht uns krank. Wir vergeben auch wieder für uns. Und das Thema ist sehr, sehr komplex und die Zeit ist auch schon wieder furchtbar fortgeschritten. Ich muss mich jetzt auf ein paar ganz wenige Aspekte hier beschränken. Was mir jetzt noch wichtig ist, es ist ja oft so, es fällt uns so schwer, anderen zu vergeben, weil wir dann denken, dass es die Schuld des anderen relativiert. Also, wenn mich jemand verletzt hat, dann habe ich doch das Recht, sauer und verletzt zu sein. Und wenn ich ihm jetzt auch noch vergebe, dann lasse ich das ja alles los, was die Person mir angetan hat. Dann bin ich ja im Prinzip doppelt der Blöde, weil ich wurde verletzt. Und, also so kann ich das anfühlen, ich wurde verletzt und dann vergebe ich auch noch, dann gebe ich auch noch klein bei und das fühlt sich irgendwie falsch an. Der andere hat auch meine Vergebung überhaupt nicht verdient. Das ist so, er hat sie nicht verdient. Wenn wir das griechische Wort vergeben übersetzen, dann heißt es gnädig die Sünden erlassen. Es geht hier also um eine Begnadigung. Eine Begnadigung ist der Erlass einer rechtskräftig verhängten Strafe. Das heißt, Begnadigung bedeutet, ja, die Schuld ist da, die wird nicht ausradiert, die Schuld wird nicht relativiert, so will ich sagen, die Schuld wird nicht relativiert, die Schuld ist da, die ist existent. Sondern sie wird begnadigt, es wird vergeben, obwohl man es nicht verdient hat. Es wird vergeben, ohne dass der andere das verdient hätte. Ich weiß noch, ich war damals ja, als ich Kind war, in der Neuapostolischen Kirche, da gab es immer so schöne, so ein Kinderschuttenheft und da waren immer so schöne Bilder drin und es war da ein Bild drin von so einem Baum, also das ist jetzt nicht das Original, das Bild, das Heft habe ich nicht mehr, das könnt ihr mal zeigen, dieses Bild von diesem Baum und wir haben, ihr könnt es euch auch vorstellen, wenn wir so ein Baum, so, da war ein Bild drin von einem Baum, von einem Ast und dieser Ast, er war komplett voller Schnee. Und dann hat damals dieser Kinderstundenmitarbeiter gefragt, was ist das für ein Bild, wer kann das Bild erklären? Und er hat dann gesagt, das Bild bedeutet Folgendes. Das Bild bedeutet, der Schnee, das ist die Gnade Gottes. Der deckt alles zu und der schaut nicht nach, was unten drunter ist. Das ist ein starkes Bild. Und ich habe damals als Kind gesagt, ich finde das Bild blöd. Weil ich damals als Kind schon wusste, hey, wenn ich irgendwas im Garten vergesse, ein Spielzeug, wird es vom Schnee zugedeckt, aber wenn der Schnee schmilzt, dann kommt es wieder raus. Da deckt alles zu, ja und dann schmilzt der Schnee weg und dann kommt alles wieder raus. Und manchmal denken wir das über Schuld, dass Schuld so wäre. Das ist kein, das, ich finde das kein, sorry, ich finde das kein gutes Bild für Gnade. Aber ein gutes Bild für Gnade ist zu sagen, Gottes Gnade, das ist wie die Sonne. Die kommt und der Schnee ist wie die Schuld. Und die Sonne, die kommt und sie schmilzt den Schnee weg. Und die Äste, die wie runtergedrückt sind, die wie belastet sind von Schuld und von Sünde und von Schwerheit, die werden wieder aufgerichtet, weil die Last wegschmilzt. Und der Schnee, der schmilzt, den kannst du nicht wiederholen, der ist weg. Der ist weg. Und Gott sagt, so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten vom Westen ist, hält er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Der Schnee ist nicht die Gnade, der alles zudeckt und nicht guckt, was drunter ist, sondern die Sonne ist die Gnade, die alles wegschmilzt. Das finde ich ein besseres Bild, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Psalm 103 heißt es, er bestraft uns nicht für unsere Sünden und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Und so wie er uns vergibt, wollen auch wir anderen vergeben, nicht weil sie es verdient haben. Sondern dahinter steckt ein göttliches Prinzip, was sich wieder so arg unterscheidet von dem, wie wir menschlich Dinge sehen, wie wir menschlich Dinge machen würden. Das könnte man noch ganz viel ausführen, dafür fehlt mir jetzt die Zeit, aber menschlich ist typisch, zum Beispiel, nur ein Beispiel noch, wäre es typisch zu sagen, jemand anders hat mich verletzt, also gehe ich ihm aus dem Weg. Das ist eine natürliche menschliche Reaktion. Aber die Bibel sagt uns, dann, wenn dich jemand verletzt hat, dann geh zu ihm hin. Geh auf ihn zu. Lukas 17, Vers 3 oder Matthäus 18, 15, wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin. Lukas 17, Vers 3, habt Acht auf euch selbst, also auch hier seht ihr, da geht es um Vergebung und da steht, habt Acht auf euch selbst, also das ist schon biblisch, was ich heute Morgen sage, Vergebung ist für dich, auch für den anderen, um den anderen freizusetzen, aber Vergebung ist für dich, habt Acht auf euch selbst und deswegen, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht und wenn er es bereut, so vergib ihm, so vergib ihm. Unser Verständnis ist, der andere muss aktiv werden, während ich passiv bleibe, doch das göttliche Prinzip ist, wir müssen aktiv vergeben. Und das ist ganz schön schwer und manchmal sogar unmöglich. Und da brauchen wir Gott. Wir brauchen Gott, dass er uns die Kraft gibt, dass wir fähig sind zu vergeben. Und ich möchte schließen die Predigt, die Zeit möchte ich mir noch nehmen gerne, mit der Begebenheit von Corrie ten Boom. Manche von euch kennen diese Begebenheit vielleicht. Ich finde sie sehr bezeichnend und sehr berührend und sie passt auch sehr ins Thema. Keine Angst, es kommt nicht die Flohgeschichte, die habe ich schon dreimal erzählt, glaube ich. Corrie ten Boom war ja im KZ in Ravensbrück zusammen mit ihrer Schwester Betsy und Betsy ist im KZ gestorben und sie selber hat das Ganze überlebt und einige Jahre später hat sie in der Gemeinde gepredigt über Vergebung und als sie fertig war mit ihrer Predigt, da kommt eine Person auf sie zu und sie sieht sofort, das ist einer dieser Wärter von diesem KZ in Ravensbrück und bei ihr kommt alles wieder hoch, was sie auch Leid erfahren hat, auch durch diese Person und die Person kommt nach dieser Predigt auf sie zu. Wir lassen sie mal selber reden, wie sie diese Situation beschreibt. Jetzt stand ich zum ersten Mal einem meiner Häscher gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, sie sprachen gerade von Ravensbrück, ich war Wächter dort. Und ich bin Christ geworden. Er streckte mir seine Hand entgegen und er fragte mich, werden Sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann, doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Inneren. Meine Schwester war schließlich dort im Ravensbrück elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle, wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird auch der Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet und ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, völlig egal, welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die aber an ihrer Bitterkeit festhielten, sie blieben jedoch invalide. Ich stand immer noch vor diesem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. In diesem Moment geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und dann konnte ich sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Vergebung ist kein Gefühl oder von unseren Emotionen abhängig, sondern Vergebung ist in erster Linie eine Entscheidung und ein Akt des Willens. Und Vergebung ist nicht nur für den anderen wichtig, dass ich den anderen freisetze, sondern Vergebung ist wichtig, dass ich heil werde, dass mein Herz heilt, wie das Corrie hier so schön beschrieben hat. Lobpreisteam, ihr könnt nach vorne kommen. Wir werden jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern und ich werde heute keine großen Einsetzungsworte lesen, wie wir es normalerweise tun vom Abendmahl, weil die ganze Predigt im Prinzip eine Einsetzung war fürs Abendmahl, weil es um Vergebung ging. Und wir werden, das Lobpreisteam wird uns dienen, wird ein Lied spielen und ihr dürft in eurem Platz bleiben und das Abendmahl wird euch ausgegeben, wird euch gebracht. Und wenn wir nun ins Abendmahl gehen, dann möchte ich dich ermutigen, das zu tun mit zwei innerlichen Impulsen. Erstens, nimm Gottes Vergebung in Anspruch, da wo du es heute Morgen brauchst. Ich wurde in der Predigtvorbereitung an eine Lehrerin erinnert, die ich früher in der Schule hatte. Und die hat immer Folgendes gemacht, wenn man die Hausaufgaben vergessen hatte, hat sie gesagt, okay, du weißt, das ist eine 6, wenn du die Hausaufgabe vergessen hast. Und ich schreibe in meinem Buch, schreibe ich jetzt mit Bleistift eine 6 rein. Und wenn du die Hausaufgaben morgen nachbringst, dann werde ich die 6 ausradieren. Und wenn nicht, dann schreibe ich es mit Kugelschreiber nach. Und es gab manche, die gesagt haben, schreiben Sie es doch gleich mit Kuli. Wie dumm. Wie dämlich, dieses Angebot auszuschlagen. Gott ist heute Morgen hier und er bietet dir an, deine Schuld auszuradieren. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß oder wie klein diese Schuld da ist. Da macht Gott keinen Unterschied, ob du jemanden vergewaltigt hast oder ob du jemanden umgebracht hast. Gott möchte dir vergeben. Wichtig ist ein bußfertiges Herz und dass er dein Leben verändern möchte. Oder ob es die kleinen Dinge sind, dass ich heute Morgen die Kinder angeschrien habe oder was es ist. Gott möchte das vergeben und er möchte heute Morgen deine Schuld ausradieren. Nutze es, nimm es wahr. Und das Zweite ist, entscheide dich, anderen zu vergeben, die dich verletzt haben. Entscheide dich, den Stein nicht wieder mit nach Hause zu nehmen, wie dieser eine Pharisäer, sondern deine Hand aufzumachen und den Stein fallen zu lassen. Jesus, ich danke dir, dass dein Herz so anders ist, wie wir das manchmal denken. Danke, dass du heute Morgen uns Vergebung anbietest. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns, dass du mir und allen, die da sind, heute Morgen neu deine Vergebung schenkst. Dass wir frei sind, dass Beziehung und Freundschaft zu dir erneuert wird, wiederhergestellt wird. Danke, dass du diese Vergebung heute Morgen anbietest und danke, dass wir es annehmen dürfen von ganzem Herzen. Jesus, und ich bitte dich ganz besonders da, wo andere Menschen uns verletzt haben, dass wir heute Morgen Heilung in unserem Herzen erfahren, dass wir, hilf uns, Jesus, manchmal können wir das aus eigener Kraft nicht tun, hilf uns, unsere Hand zu öffnen und Steine fallen zu lassen. Da, wo wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, hilf uns, komm mit deiner Kraft. Und dann bitte ich dich, dass du uns innerlich Heilung schenkst, da, wo wir verletzt worden sind, wo Menschen uns wirklich wehgetan haben, wo Menschen an uns schuldig geworden sind. Jesus, da schenk uns, dass du uns heil machst im Innern, dass du unser Herz heilst. Danke, Jesus.